Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es ist soweit. Wir sind nur noch eine Runde davon entfernt zu wissen, welche 16 Spieler es ins Crucible schaffen. Wer setzt sich durch an den beiden Judgment Days, die jetzt kommen? 32 Spieler noch im Rennen und unheimlich gute Action auch wieder in der dritten Qualifikationsrunde mit tatsächlich Snooker-Geschichte, die geschrieben wurde, mit vielen, vielen Karrieren, die unter Umständen in die Q-School abdriften oder beendet werden müssen. Darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance und das tun wir mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Morgen Christian, und das tun wir mit ganz viel Gänsehaut, weil jetzt sind einfach die zwei dramatischsten Tage eigentlich in der gesamten Snooker-Saison. Gut, vielleicht das WM-Finale noch, aber es ist unfassbar, was uns jetzt wieder erwarten wird bei den Judgment Days. Da geht es um alles, da geht es ums Crucible. Und ja, Tour Survival ist wichtig und auch unterm Jahr kann man bei einem Turnier einen tollen Lauf bekommen, aber hier sind wieder so viele Träume, ganz, ganz große Träume im Draw drin. Leute, die zum ersten Mal ins Crucible möchten, Leute, die zurück möchten, Leute, die nochmal hin möchten, ja, bevor es dann irgendwann vorbei ist mit der Karriere. Es ist alles dabei und alle wollen in dieses kleine Theater und man kann es ihnen nicht verübeln und man kann es mitfühlen und mein Herz bricht jetzt schon und gleichzeitig freue ich mich so sehr schon jetzt für diejenigen, die sich am Schluss durchgesetzt haben werden. Also das ist dieser emotionale Mix im Snooker, den man auch kaum jemandem erklären kann, wenn da die Jungs und Mädels vor 2-3 Zuschauenden bei der Quali, wobei es ja eigentlich schon recht gut besucht gewesen, auch in so einem kleinen Kabuff spielen, ne? Und es geht aber um die WM und es geht eben ums Crucible. Und es geht darum, dann vor dieser Atmosphäre, die du mit dem Messer schneiden könntest, so dicht ist sie, spielen zu dürfen. Das ist einfach der ultimative Traum, ne? Und wir dürfen hier so ein bisschen zugucken und da ein bisschen mitträumen. Das ist einfach immer wieder schön.
Was wir aber auch sagen können, wenn man sich jetzt mal so anguckt, welche 32 Spieler da noch im Rennen sind und wer so vor allem jetzt auch in der dritten Runde alles ausgeschieden ist, können wir aber auch sagen, diese Quali ist ein Stück weit verrückt im Sinne von unvorhersehbar. Wir haben zwei Amateure dabei. Wir haben sehr viele Favoriten, die ziemlich überraschend die Segel gestrichen haben in der dritten Runde. Also die Quali so ein bisschen als freakig zu bezeichnen, ist leicht untertrieben.
Ja. Und ich meine, was ist noch alles passiert, ne? Heieiei. Also die Geschichte, die geschrieben wurde gestern von Jackson Paige, also es ist wirklich... Ja. Ach Mensch, Christian, und wir dürfen dabei sein. Das ist wirklich, also manchmal, oft ist es ja jetzt in letzter Zeit auch nervig gewesen, Snooker-Fan zu sein. Es ist fast immer anstrengend, aber manchmal ist es auch nur einfach schön und das war es gestern.
Dann lass uns doch auch anfangen mit der Snooker-Geschichte, die gestern geschrieben wurde, die Jackson Paige geschrieben hat. Er ist nicht nur der Erste, der jetzt dann tatsächlich den 147.000 Pfund Triple Crown Bonus bekommt für Maximum Breaks, das heißt, er hat zwei Maximum Breaks gespielt in den Triple Crown Events innerhalb einer Saison und er hat das auf sehr zeitsparende Art und Weise erledigt.
Ja, genau, nämlich unglaublicherweise einfach in einem Match zum ersten Mal in der Snooker-Geschichte zwei Maximum Breaks im selben Match. Das war das 10-2 gegen Alan Taylor, den wir jetzt hier kurz erwähnen. Der hat auch mitgespielt und vor allem zugeschaut, wie Jackson Paige wirklich sich unsterblich gemacht hat in der Snooker-Welt. Also, komm, zwei Maximum Breaks. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, Christian. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er hat zweimal den Tisch komplett mit der maximalen Punktzahl abgeräumt und schon ist die 16-rote Clearance von neulich vergessen, mehr oder weniger, ne? Weil das toppt echt nochmal alles. Aber was sehen wir bitte hier für Breaks bei dieser WM-Quali? Also zwei Maximum Breaks in zwei unterschiedlichen Sessions mit zwei unterschiedlichen SchiedsrichterInnen, aber das macht ja gar nichts. Also es war so herrlich und auch gerade dieses zweite Maximum Break, also komm, als er sich da aufgemacht hat, zu diesem ja dann matchentscheidenden Break, da hast du doch nicht gedacht, dass der nochmal ein Maximum Break spielt. Und dann auch die quasi letzte Schwarze, die nach der 15. Roten gespielt wurde. Was war denn das, oder? Die war doch unlochbar eigentlich. Und er machte einfach weiter und er spielte das zweite Maximum Break. Also wie wird sich Alan Taylor gefühlt haben? Er hat es bestimmt vergleichsweise noch mit Humor genommen, weil er einfach auch selbst gar nicht gut drin war im Match. Also das war eine klare Angelegenheit für, für Jackson Paige, aber jetzt hat er einfach zwei Maximums gespielt. Im selben Match, zwei Maximums, die Snookerwelt ist ausgerastet, wir alle, ne? Dass das geht, dass das klappen kann.
Ja, wir waren ja einmal schon kurz davor, ne, vor ein paar Jahren, auch WM-Quali übrigens, ne? Ich glaube, das war ein Spieler, den wir jetzt hier nicht namentlich erwähnen wollen, der das fast geschafft hat, die letzte Schwarze verschossen hat damals beim zweiten Maximum, also Versuch des zweiten Maximums. Und jetzt hat es Jackson Paige tatsächlich vollbracht, wird sehr, sehr viel Preisgeld bekommen. Mein Problem, das, was ich damit habe, ist, er ist der nächste Gegner von Joe Connor. Wie soll denn das jetzt am Judgment Day werden? Joe Connor hat 10-4 gegen Julian Boyko gewonnen. Das jetzt gegen Jackson Paige, also ein Knallermatch auf dem Weg ins Crucible.
Ja, jetzt kann das natürlich auch immer so ein bisschen das Match danach dann werden für Jackson Paige. Ne? Wir haben das schon oft gesehen. Naja, also komm Christian, du kannst jetzt hier hoffen. Ich würde mich für den Jackson Paige freuen, wenn er jetzt auch dann ins Crucible einziehen kann und dann alle so, ne, sich gegenseitig zuraunen, wenn er reinkommt. So, oh, das ist doch der Jackson Paige hier. Der hat doch die zwei Maximums gemacht. Ne? Das wird den ja verfolgen in Sheffield. Also das wünsche ich ihm schon, dass er da noch ein bisschen mehr drin baden kann. Aber die Vergangenheit lehrt uns auch, dass es oft passieren kann nach Maximum Breaks, dass dann erstmal ein paar richtig schlechte Frames folgen. Es könnte auch sein, dass nach diesem monumentalen Triumph, den er da sich gegönnt hat, jetzt das Match danach kommt. Ich meine, der muss ja auch erstmal damit umgehen. Klar, es geht bei der WM immer um viel Geld, aber jetzt nochmal einfach 147.000 Pfund extra auf dem Konto zu haben. Also, das ist schon auch was, also da müsste ich mich auch kurz mal einen Tag lang dran gewöhnen, ja, aber den hat er jetzt gar nicht, sondern es geht direkt weiter mit den Judgment Days. Also, das ist, aber wie schön für ihn. Ich meine, Jackson Paige ja auch jemand, wo man sagt, vielleicht verschwindet der in der ewiges Talent-Schublade und er kämpft dagegen an und er sucht seine Position auf der Tour, setzt immer wieder Glanzlichter, der große, große Durchbruch ist es noch nicht gewesen, und jetzt hat er mal diese unsterbliche Statistik für sich einfach abgehakt. Ich hoffe, dass ihm das auch so ein bisschen dann den Druck vielleicht rausnimmt, den er sich selbst macht und dass er jetzt wirklich genießen kann. Und irgendwie, also wir sind ja schon manchmal auch ein bisschen gegen das Snooker-Establishment, ne? Und das freut mich dann auch schon so ein bisschen, dass jetzt dieser Riesenbonus zum ersten Mal ausgezahlt wird, aber nicht so mit der Riesenschlagzeile im Sinne von, ah, wir starten in die WM und hier irgendwie Sean Murphy ist noch im Rennen oder so, sondern jetzt so in der WM-Quali, ne? Also das macht manchmal auch einfach Spaß, wenn so diese Riesen-PR-Champagner-Party ein bisschen verdorben wird, aber gleichzeitig jemand wie Jackson Paige davon jetzt profitiert. Das hat so was Subversives so ein bisschen. und das macht mir immer Spaß. Wir hatten doch das letztes Jahr auch in Saudi-Arabien, wo wir alle nicht wollten, dass da, und dann hat jemand noch in der Championship League oder so. Also das sind die kleinen Momente der subversiven Snooker-Fans, und ja, da kann man Jackson Paige wirklich nur huldigen.
Kann man tatsächlich, und ja, das ist schon ein Stück weit einfach irre Snooker-Geschichte, die da jetzt gestern geschrieben wurde, und schreiben ist ein ganz gutes Stichwort, denn es gibt so Spieler, die sind manchmal ein bisschen schlechte Verlierer, und man könnte es ja sogar verstehen, ne, weil wenn man sich mal so anguckt, wer alles verloren hat als quasi jetzt deutlich besser platzierter Spieler in der Rangliste, kann man ja mal ganz kurz durchgehen. Dann haben wir da Jack Lisowski natürlich, den hatten wir in der letzten Sendung ja schon mit der Niederlage gegen Jack Schurti. Verständlich, aber auch aus mentaler Sicht, Robert Milkins hat verloren. 5-10 gegen Wang Yuchen. Wir haben Tom Ford 7-10 gegen Ross Mew. Wir haben Liu Haotian verloren. 4-10 gegen Zhao Shintong. Stuart Bingham ist raus. 6-10 gegen Michael Holt. Jordan Brown 8-10 gegen Martin O'Donnell. Okay, Martin O'Donnell ist sogar höher platziert. Aber Nopp an seinen Kamm. 7-10 gegen Sunny Akani. Soll ich weitermachen? Xu Zi 7-10 gegen Jamie Jones. Anthony McGill verloren. 5-10 gegen Aaron Hill hatten wir letztes Mal schon. Stephen Maguire, Kati, grandios rausgekantet. 3-10 gegen Gao Yang. Neben Zhao Shintong damit der zweite Amateur in den Judgment Days. Scott Donaldson, 9-10 gegen He Gu Qiang.
Oh Mann.
Was war da denn bitte los?
Ja, sollen wir jetzt hier wieder so ein bisschen ins Phrasenschwein reingreifen? Und die Leistungsdichte auf der Tour ist höher denn je. Ja, jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag. Und gerade über diese lange Distanz. Also ich meine ganz ehrlich, das Best of 19, das hat doch wieder gezeigt, dass das einfach das Maß aller Dinge ist im Snooker. Und ja, das freut mich dann auch, dass es so ausgeht, dass wir so viele frische Gesichter jetzt auch in den Judgment Days haben. Aber ja, da müssen sich viele hochplatzierte Spieler jetzt wirklich fragen, ob sie sich nicht eine andere Karriere suchen sollten. Nein, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber also, da muss man ein bisschen mal Hausaufgaben machen. Also ganz ehrlich, Robert Milkins, ich meine, wir wissen in jedem Einzelfall immer nicht, was da vielleicht auch privat los sein mag oder so. Wir wollen jetzt auch nicht zu grausam sein, aber der Robert Milkins ist auch der Erste, der über sich selbst sagen wird, dass er grauenhaft gespielt hat. Das macht er sogar, wenn er gut gespielt hat. Ja? Robert Milkins, wenn ich mir vorstelle, letztes Jahr beim Media Day saßen wir zusammen, haben gequatscht, haben da dann sogar noch spontan auch ein Interview für einen Podcast gemacht. Ne, da war er voll dabei, gesetzt fürs Crucible. Jetzt nicht mal am Judgment Day dabei, hat gegen Wang Yushen verloren, der fantastisch spielt. Ja, und das ist immer der zweite Nebensatz, der dann kommt. Ja, die treffen dann, die sind ein bisschen angeschlagen oder auch ein bisschen mehr angeschlagen und treffen dann auf jemanden, der keine Angst mehr vor ihnen hat. Wie die das alle hinbekommen, weiß ich nicht. Und der dann einfach fantastisch spielt. Ja, und schon ist es erklärt, weshalb wir so viele Favoriten nicht erleben werden in den Judgment Days dieses Jahr. Gleichzeitig sind auch so ein paar typische Sachen passiert, ne, wo ich mich ärgere. Ja, so zum Beispiel Robbie Williams gegen Fan Zhengyi. Das hätte auch mal klappen können. Scott Donaldson, auf den hatte ich ja wirklich getippt auch, dass der es jetzt mal durchzieht. Nein, natürlich nicht. Im Entscheidungsframe gegen He Guoqiang verloren. Ja, also das sind die typischen Sachen. Und ich meine, wie gut hat der Scott Donaldson bitte auch gespielt, ne? Ian Burns gegen Ali Carter, das hätte jetzt auch mal klappen können, aber nein, es klappt halt dann nicht, weil es halt Ian Burns, also so ehrlich müssen wir dann auch sein, ne? Spielt ja noch einen Century Break und verliert dann. Wir haben auch so ein paar typische Geschichten gehabt, möchte ich sagen, aber viele untypische und das macht gerade auch Spaß.
Das macht auf jeden Fall Spaß, vor allem, wenn man dann halt auch Geschichten hat, über die man gerne spricht, wie Matthew Steven zum Beispiel, der Tapchai Onwenu geschlagen hat mit 10 zu 8, auch wenn ich da als Tappy-Fan natürlich auch mir gewünscht hätte mit einem anderen Verlauf. Aber gleichzeitig bin ich ja froh, dass dann Matthew Stevens gewinnt. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir sind bei schlechten Verlierern. Und ich glaube, den Preis für den schlechtesten Verlierer, den bekommt für diese Weltmeisterschaft Tom Ford, der sich auf Facebook, ich glaube, es war Facebook, ausgelassen hat über seinen Kontrahenten, nämlich Ross Muir, der ihn mit 10 zu 7 geschlagen hat und gesagt hat, sowas habe ich noch nicht erlebt. Schlimmste Niederlage seit 25 Jahren. Der hat absichtlich langsam gespielt und die Bilder so kaputt gemacht. Gute Spieler machen das nicht. Ja, seine Taktik hat ja funktioniert. PS, er ist scheit, um es jetzt mal nicht zu übersetzen. Also, was ich dann sage, also grundsätzlich, ich habe das Match nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Die Frage ist, selbst wenn er es getan hat, Frage A, hätte der Referee dann nicht eingegriffen, denke ich. Frage B ist, sollte man nicht mit, er schreibt 25 Jahre, ich habe es jetzt dann mit Pause zwischendurch, habe ich gesagt, mehr als 22 Jahre, sollte man nicht mit so viel professioneller Erfahrung irgendwie damit umgehen können und vor allem über ein Best-of-19-Match, das heißt mehrere Sessions, sehr viele Frames, irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und eine Antwort darauf zu finden?
Ja, Christian. Genau, das ist die absolut richtige Frage. Dass es ihm nicht selbst peinlich ist. Wir wissen nicht, vielleicht ist es ihm jetzt auch mittlerweile selbst peinlich. Tom Ford, ganz ehrlich, der kann wirklich ein netter Kerl sein, auch lustig, wenn man mit dem irgendwie im Irish Pub dann ist oder so. Also keine schlechte Gesellschaft, aber halt echt so ein aufbrausender Typ auch und ja, heult auch echt gerne mal rum und ist dann manchmal so ein schlechter Verlierer. Also, ja, ist auch nicht das erste Mal. Als du gerade gesagt hast, die Trophäe für den schlechtesten Verlierer, ich glaube, da hat er schon ein paar von zu Hause stehen, ne? Und gleichzeitig auch ja einer der, ich weiß nicht, Top 3 Spieler, die am meisten an sich selbst immer scheitern, ja? Und da ist es halt dann nochmal extra absurd, wenn man dann das dem Gegner also in die Schuhe schieben will. Na, also meine Güte, das war ein peinlicher Auftritt von Tom Ford. Der hätte wirklich über die lange Distanz ein Mittel finden müssen. Ich meine, Kumpel, du bist total hoch platziert. Du kannst 5 Century Breaks in Folge spielen, wenn du möchtest. Dann mach das doch einfach. Dann sitzt der Ross Muir auf seinem Stuhl. Ja, und da kann er dann auch langsam sitzen oder schnell, das ist dann völlig egal. Und er kann sich das Bild kaputt wünschen oder nicht, aber du bist ja am Tisch, du kannst ja was machen, du kannst ja Century Break spielen und schnell unterwegs sein, dann ist das Match in einer Session quasi schon erledigt. Hat er nicht gemacht, hat er nicht hinbekommen, weil Ross Muir nämlich auch gut gespielt hat. Ja, und ich kann in gewisser Weise noch so ein bisschen mitgehen, dass ich auch sagen würde, Ross Muir ist jetzt kein Spieler, aber ich mir sage, wow, meine Güte, wie so Paul Hunter Classic jetzt unbedingt an den Tisch von Ross Muir, obwohl das auch ein netter, sehr zurückhaltender Kerl ist. Da habe ich auch schon, ja, also das ist wirklich eigentlich auch ein lieber Kerl, der auch von vielen Leuten gemocht wird, wirklich zurückhaltend. Und aber trotzdem, ich würde den jetzt nicht, ne, ich würde mir nicht den Tisch raussuchen und sagen, oh, Ross Muir möchte ich jetzt unbedingt sehen, ja, wenn nebenan Tatjana oder sowas spielt. Nee. Also das heißt, ich kann verstehen, dass Tom Ford da irgendwie frustriert war mit der Spielweise. Kann ich verstehen, aber das ist ja, ich meine, was er dann draus gemacht hat, sowohl auf dem Tisch als auch nach dem hinter dem Match, das ist ja völlig daneben. Ja, gut, da haben wir uns jetzt kollektiv alle drüber aufgeregt. Tom Ford hat halt auch so Tom Ford-Sachen da gemacht, ne? Ross Muir war auch von der durchschnittlichen Stoßzeit zum Beispiel noch weit von anderen Sachen entfernt, die wir schon gesehen haben. Klar, über 30 Sekunden, aber auch nicht bei 38 Sekunden oder so. Also in diesem Sinne, das war ein totaler Griff ins Klo von Tom Ford, der am Schluss nur ihm selbst geschadet hat. Und das ist aber auch wieder nichts Neues. Ross Muir, alles Gute für den weiteren Turnierverlauf. Das muss auch, und das hat das nicht irgendjemand auch von den aus dem Spielerumkreis dann auch mal geschrieben, hey, wie muss ich das jetzt, genau, wie muss ich das denn jetzt für Ross Muir lesen? Ja, und das finde ich auch, also auch das nochmal unnötig. Du weißt, der Gegner ist jetzt am Judgment Day und so und muss dann sowas über sich lesen, dass er irgendwie das Spiel kaputt machen würde und dass er grauenvoller Spieler sei. Also, das hat alles nichts mit einem Gentleman-Sport zu tun von Tom Ford hier. Und irgendwie, also da kann er sich seine Century Breaks dann nächste Saison auch sonst wohin stecken, ne? Ganz ehrlich.
Ja, also wirklich ein bisschen nicht sehr sportsman-like von Tom Ford. Der, wie gesagt, aber auch nicht der einzige Favorit war, der ins Straucheln kam. Stuart Bingham, glaube ich, mit die größte Überraschung bisher rausgegangen. 6-10 gegen Michael Holt. Und ein paar andere müssen in die Q-School oder eventuell enden da auch wieder mal Karrieren. Ne? Marco Fu, 6-10 gegen Elliot Slesser. Jetzt sehr undankbar, nicht nur auf dem 66. Platz in der Rangliste, sondern auch aktuell auf dem 5. Platz in der Einjahresrangliste. Also wie denkbar knapp kannst du an der Tourkarte scheitern? Marco Fu, ja. Anthony Hamilton, 3-10 verloren gegen Matt Selt, auch er erstmal raus. Er schlägt Carty, 2-10 gegen Pang Yung Shu. Ja, also es ist hart in der WM-Quali, aber es entschädigen dann manchmal so Kleinigkeiten, ne? So Matches, über die man sich freut, die ganz knapp sind, wie Ricky Warden, den Tag ja 10-9 gegen Mitchell Mann, und Ben Wollaston hat sich gedacht, gegen Mark Davis, ja, ich mache das auch so, also nicht ganz so mit dem Comeback und alles, aber auf die letzte Schwarze entschieden, das war knapp gegen Dark Mavis.
Ey, das war knapp und ich habe schon wieder Ben Wollastons persönlichen Crucible-Fluch da vor mir gesehen, weil der war ja, ich meine, der war ja noch gefühlt im Kindergarten, als er das letzte beim Crucible war und jetzt Ewigkeiten nicht mehr und das ist ihm auch selbst peinlich und ja, dann hat er sich gedacht, mache ich das mal extra spannend, hat eigentlich gut angefangen in der ersten Session, hat die deutlich besseren Breaks gespielt, wobei Mark Davis einen Century Break gespielt hat im zweiten Frame, aber dann kamen die Breaks eher von Ben Wollaston, was aber teilweise nicht gereicht hat, um den Frame zu holen und ich weiß auch nicht, der Ben und diese WM-Quali, das passt nicht so ganz, ganz gut zusammen. Naja, gut. Aber dann holt er sich den Entscheidungsframe, also er zwingt den erstmal und holt sich den auf die letzte Schwarze. Also an mir ist schon alles vorbeigezogen, ne? Aber ja, am Schluss hat es dann doch gereicht für den Ben. Meine Güte, aber der müsste auch mal ein bisschen ins Breakbuilding jetzt reinkommen, bitte am Judgment Day, weil das kostet schon einfach auch wahnsinnig viel Kraft. Und ja, ich würde ihn so gerne im Crucible sehen, wirklich so, so gern.
Das kostet Kraft und es sind nochmal 10 vielleicht lange Frames, denn sein Gegner ist Ross Muir. Wir werden es sehen, ob er das Gleiche sagt wie Tom Ford. Das ist übrigens heute. das Match. Heute gibt es 8 Matches, die ersten 8 beim Judgment Day oder bei den Judgment Days werden wir also heute Abend kennen. 12 Uhr die erste Session, 18 Uhr die zweite Session. Das heißt, wir müssen auch nicht wieder bis ganz spät in die Nacht gucken. Die 8 Matches von heute sind Gary Wilson gegen Daniel Wells, Zhu Yulong gegen Yuan Zijun, Ricky Warden gegen Jack Schulte, Ross Muir gegen Ben Woolaston, Elliot Slesser gegen Zhao Shintong, Ryan Day gegen Sunny Akani, Martin O'Donnell gegen Chris Wakelin und David Gilbert gegen Aaron Hill. Morgen gibt es dann die 8 nächsten Matches. Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch. Wang Yushen gegen Hossein Wafai, Michael Holt gegen Fan Zhengyi, Joe O'Connor gegen Jackson Page, Jamie Jones gegen Pang Yongshu, Matthew Stevens gegen Wuiza, Gao Yang gegen Leipei Fan, Matt Zelt gegen Jimmy Robertson und Hegu Qian gegen Ali Carter. Das sind die 16 Matches, 8 heute, 8 morgen. Und Kati, was die Judgment Days auch immer so besonders macht, ist die Übertragung. Ne? Weil wir werden dann hoffentlich auch wieder diese schönen Splitscreens haben, die Konferenzschaltung, das Hin und Her, die Interviews mit Rob Walker dann auch wieder. Also ich finde, das war mit einer der besten Entscheidungen, die man so über die letzten Jahre getroffen hat, dass man die letzten beiden Tage bei der WM-Quali dann tatsächlich auch so prominent hervorhebt, obwohl sie nicht im TV sind.
Ja, das macht so viel Spaß, ey. Das macht so viel Spaß, wenn es dann hin und her geht. Das ist mal eine ganz andere Art, Snooker zu gucken. Und ich wünschte mir ja, die würden das bei anderen Turnieren auch machen, gerade in den ersten Runden, wo so viel gleichzeitig passiert. Dazu ist es noch nicht gekommen. Dazu wird es wahrscheinlich in 10 Jahren auch nicht kommen, weil das zu aufwendig oder weiß der Kuckuck was ist. Ich fände es charmant, wenn man das weiterführen würde, aber wir haben es diese 2 Tage und da freue ich mich total drauf. Dieses Mal nicht bei YouTube. Wenn ihr aus Gewohnheit bei YouTube vorbeischaut, das wird das nicht übertragen dieses Mal, sondern bei natürlich der neuen Plattform WST Play. Und ich finde das natürlich gerechtfertigt, dass man das macht. Man möchte die Leute auf die eigene Plattform bringen, auch wenn mir noch nicht ganz klar ist, was die Plattform eigentlich bringt in den meisten Fällen. Aber gut, dann melden wir uns da halt an. Aber mir macht das ein bisschen Sorgen, ne? Weil normalerweise, wenn irgendwo WST davor steht, dann heißt es, dass erst die erste halbe Stunde irgendwie gar nicht funktioniert und dann nur in manchen Regionen. Und ja, also ich hoffe das Beste, dass das auch klappt mit der Übertragung, dass wir das in der erforderlichen Qualität zu sehen bekommen. Aber wir bleiben positiv.
Ich glaube aber, Discovery müsste auch funktionieren, oder? Oder funktioniert das dann nur für die einzelnen Matches oder nicht für die Konferenzschaltung? Ich weiß es nicht.
Ja, siehst du, da habe ich mich nämlich auch gefragt. Und ich will ja die Konferenzschaltung, also einzelne Matches. Ich bitte dich, Christian. Also wir müssen es selbst rausfinden. Ne? Das ist einfach eine Premiere jetzt. Und die letzten Tage und Wochen haben auch gezeigt, ne, gerade mit dieser TNT-Umstellung auch im UK, dass es manchmal schon sein kann, dass der Typ im nächsten Dorf mit einem leicht anderen Vertrag das dann sehen kann und du nicht und so. Also ja, wir müssen gucken und ja, wir halten zusammen als Online-Community. Wenn es irgendjemand gefunden hat, sagt Bescheid. ja, dann genießen wir jetzt die Judgment Days und freuen uns jede Sekunde, dass wir nicht spielen müssen.
Das tun wir. Wir müssen gucken und wir werden gucken. Und ihr verpasst dann natürlich auch nichts, wenn es darum geht, das Ganze zusammenzufassen. Wir sind am Donnerstag für euch da und fassen die letzte Qualifikationsrunde zusammen und blicken dann natürlich auch nach der Auslosung ausgiebig auf die Weltmeisterschaft wieder voraus. Das war's von uns für heute erstmal bei Total Clearance. Bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.